HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wenn Sie denken, Sie kennen Ihr Kind, dann sollten Sie jetzt gleich mal genau zuhören. Und wenn Sie meinen, wie wir alle ja, wir wissen, wo unsere Kinder im Netz immer so surfen, dann sollten wir noch mal mehr die Ohren spitzen. Denn heute erzählt Mike Messing hier bei mir im Sonntagstalk seine Geschichte. Er ist 47 Jahre alt, er ist Bäcker mit mehreren Filialen in einer ländlichen Region in Sachsen-Anhalt. Und er hat seine Tochter Leonora seit 4 Jahren nicht gesehen. Denn 2015 ist sie über Nacht einfach abgehauen, nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben, Leonora, wie ich meine Tochter an den IS verlor und um sie kämpfte. Guten Morgen, Herr Messing.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Lieber Herr Messing, beschreiben Sie uns doch mal Leonora. Was ist sie für ein Mädchen gewesen mit 15?
Also mit 15 war sie ein aufgeschlossenes, intelligentes, hilfsbereites Mädchen, das so gar nicht dem Klischee der pubertierenden 15-Jährigen entsprach. Und sie hat ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, was ihr nicht immer nur Freunde gemacht hat, weil sie sich auch sehr engagiert hat für Klassenkameraden, die eben gehänselt wurden, gemobbt wurden. Da war sie da sehr engagiert und auch ganz schnell mal auf 100, wie man so schön sagt. Sie ist sozial sehr engagiert gewesen, hatte die ersten Praktika im Kindergarten im Nachbardorf gemacht, ist zweimal die Woche in ein Pflegeheim gegangen und hat dort älteren Menschen Zeitung vorgelesen.
Ein junger Mensch, der Verantwortung übernimmt, der mitten im Leben steht, der eingeschlossen ist auch in die Gemeinschaft. Sie hat ja auch als Funkenmariechen getanzt und hat natürlich, wie viele 15-jährige Mädchen, sich eben auch für Beauty, für Schönheit dann interessiert. Können Sie uns noch ein bisschen Ihre Familiensituation beschreiben, damals, als Leonora 15 war?
Also ich habe Leonora und ihre Mutter im Jahre 2004 haben wir uns getrennt. 2011 bin ich dann nach Breitenbach gezogen und habe da auch meine erste Frau geheiratet. Im darauffolgenden Halbjahr ist dann Leonora von ihrer Mutter zu uns gezogen, weil sie der Meinung war, das ist schöner, weil der Papa nicht ganz so anstrengend ist. Und im Jahr 2013 ist dann meine erste Ehe in die Brüche gegangen. Das hat Leo doch schon sehr getroffen und das war ja das zweite Mal in ihrem doch noch sehr jungen Leben, dass eine Beziehung, an die sie selber auch geglaubt hat, auseinanderbrach. Und ich habe dann zwar relativ schnell eine neue Frau kennengelernt, die mir in den ganzen Jahren treu zur Seite steht und meine wichtigste Stütze ist, und so dass ich sie dann im Jahr 2015 heiraten durfte.
Glauben Sie denn, Herr Messing, wir wollen ja heute auf der einen Seite natürlich auf Ihr privates Glück vielleicht auch noch einen Blick werfen, aber wir werfen ja heute einen Blick auf Leonora, Ihre Tochter, die Sie an den IS verloren haben. Dass die veränderte Familiensituation etwas mit der Radikalisierung zu tun hat?
Ja, also es ist jetzt nicht der entscheidende Moment, aber es ist ein Teil des Puzzles, um es mal so zu beschreiben. Sie hat ja in ihrem näheren Umfeld mehrere muslimische Freundinnen gehabt, überwiegend Kurdinnen, war sehr oft dort bei denen zu Hause zu Gast, hat dort natürlich ein völlig anderes familiäres Zusammenleben erlebt, wie es bei uns oder bei mir war. Also dass spätestens zum Abendessen alle zusammensaßen und miteinander geredet haben, was hast du heute gemacht und was machst du morgen und so weiter. So, da gab es auch keinerlei Konflikte. Sagen wir es mal so, ein friedliches Miteinander, ein liebevolles Miteinander. Das hat sie schon sehr gereizt. Also die familiäre Situation hat eine Rolle gespielt, aber nicht die alles Entscheidende. Das kann ich
dann
so sagen.
Dann wollen wir uns gemeinsam mit den HR3-Hörern an diesem Sonntagmorgen mal auf eine Reise begeben. Denn Sie haben ja einiges versucht als Vater, Ihre Tochter zu finden und aus den umkämpften Gebieten aus Raqqa nach Deutschland zurückzuholen. Und dafür sind auch Sie eben gefährliche Risiken eingegangen. Wir reden gleich weiter an diesem Sonntagmorgen. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast heute ist Mike Messing. Gleich mehr mit Ihnen. Hallo Papa. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, bin ich nicht mehr da und erreichbar. Ich bin ausgewandert. Bitte macht euch keine Sorgen. Es ist zu 100% nicht eure Schuld. Ich liebe euch sehr. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und alles gut geplant, damit alles gut geht und ich gut leben kann. Macht euch jetzt keine Vorwürfe, denn ihr seid nicht daran schuld, dass ich gegangen bin. Niemand ist daran schuld. Ich habe mich damals für den... Und dann bricht die Nachricht ab, die mein heutiger Gast Mike Messing von seiner Tochter findet. Er ist unser Gast im HR3 Sonntagstalk und er hat seine Tochter an den IS verloren. Haben Sie sich Vorwürfe gemacht, Herr Messing?
Natürlich macht man sich Vorwürfe, weil man fragt sich, was habe ich falsch gemacht oder was habe ich nicht gesehen oder was hätte ich sehen müssen. Hm. Und man fragt sich natürlich, warum?
Gab es irgendwelche Anzeichen? Gab es Hinweise?
Es wird ja leider heute noch allzu gerne irgendwelche Checklisten abgedruckt in diversen Zeitschriften, was so Merkmale sind, woran man das erkennt. Die kann ich alle mit Fug und Recht verwerfen. Es war bei ihr so, sie trug kein Kopftuch. Sie war im Verhalten völlig normal. Jetzt weiß ich, zu normal. Ja, also es gab keinerlei Schwierigkeiten wie normalerweise mit pubertierenden Mädchen. Mhm. Sie war, wie gesagt, sozial sehr engagiert. Sie hat ihr Essen mal kein Schweinefleisch gegessen und hatte so großen Hunger, konnte es auch ruhig mal eine Salami-Pizza sein oder Nutella, ja. Also rein vom Äußeren, vom Verhalten her gab es keine Anzeichen, dass sie den Islam auf diese Art und Weise ausleben möchte.
Also nichts, was sie stutzig hätte machen müssen als Vater.
Genau.
Und trotzdem ist ja plötzlich das eigene Kind dann aus dem Kinderzimmer unterm Dachgeschoss plötzlich weg. Sechs Tage schreiben sie in ihrem Buch Leonora, wie ich meine Tochter an den IS verlor und um sie kämpfte. 6 Tage sind vergangen, seit Leonora verschwunden ist. 6 Tage Angst und 6 Tage Verzweiflung. Was haben Sie denn gedacht, wo sie ist? Man denkt ja nicht gleich an Syrien.
Also wir hatten ja dann am zweiten oder dritten Tag in ihrem Laptop die Flugbuchung gefunden nach Istanbul. Und es war ein Rückflug gebucht für den Sonntag. Diesen Rückflug haben wir noch abgewartet und waren natürlich im Vorfeld schon bei der Polizei, Vermisstenanzeige, alles. Und es ist uns dann mehr oder weniger geraten worden, erstmal diesen Termin des Rückflugs abzuwarten. Und im Anschluss gab es noch einen Anschlussflug, den sollten wir dann bitte auch noch abwarten. Und so war aber nicht an Bord. Wir hatten dann zwischenzeitlich geprüft, weil es war auch ein Hotelzimmer gebucht in Istanbul. Da war sie natürlich nie angekommen. Und dann verdichteten sich schon so die Anzeichen, dass es in irgendeiner Form was mit Syrien zu tun haben muss, weil dann auch ganz plötzlich nicht mehr die Kriminalpolizei für uns zuständig war im Rahmen der Vermisstenanzeige, sondern das LKA.
Auf das LKA würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Gerne. Ich möchte nochmal bei Ihnen bleiben.
Ja.
Wann stirbt denn dann das letzte Stückchen Hoffnung? Weil als Eltern und viele von uns, ich selbst habe auch 2 Söhne, viele, die uns jetzt zuhören, haben auch Kinder.
Ja.
Die Flamme der Hoffnung bleibt ja den ersten Tag, den zweiten Tag. Wann stirbt denn dann die Hoffnung?
Die ist eigentlich in der Sekunde, wo klar war, sie ist nicht zurückgekommen. Also in keinem der Rückflüge, dann war klar, dass es hier eine Dimension erreicht hat, dass der Albtraum Wirklichkeit wird.
So, das heißt, Sie haben sie auch nicht über Handy erreichen können?
Nein.
Das war alles ausgestellt?
Das war alles ausgestellt. Und das war auch der erste Hinweis für uns, dass irgendwas nicht stimmt, weil Leo war eigentlich immer online und auf einmal war ihr gesamtes WhatsApp-Profil weg und sie war nicht erreichbar. Und da war klar, es stimmt etwas nicht. So sind wir ja eigentlich auch erst aufmerksam geworden an dem Freitag. Und so begann eigentlich diese Geschichte und man merkt eigentlich sofort, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas ganz Böses passiert ist. Man weiß nicht was, aber das war alles so untypisch. Das kannte ich so nicht von ihr, dass mir oder uns sofort klar war, hier ist irgendwas faul.
Was eine Ausnahmesituation ist. Genau. Und das muss man ja sagen. Ich meine, Sie nennen sie Leo. Ich bleibe jetzt auch mal bei Leo. Das ist ja die Kurzform von Leonora. Ein wunderschöner Name. Man ist ja selbst noch ein Kind mit 15. Ja. Und sie meinte es ernst. Da müssen Sie mir, Herr Messing, gleich mal erzählen, wie das in so einem Ausnahmezustand eigentlich weitergeht, weil Sie sind ja auch Unternehmer, Ihr Alltag muss auch weitergehen und plötzlich stehen LKA-Beamte im Kinderzimmer Ihrer Tochter. Wir reden gleich drüber. Mike Messing ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Mike Messing wird in fremde Länder reisen, in denen er zuvor noch niemals war, sogar ganz nah heran an die syrische Grenze. Er wird mit Islamisten Bündnisse schmieden und erleben, wie seine Teenager-Tochter zur zweifachen Mutter wird und ihn mit der Frage zurücklässt, ob er sich eigentlich nun freuen oder weinen soll, Großvater zu werden. Mike wird erpresst werden und Leonora sogar kurzzeitig für tot erklärt werden. Ausnahmezustand einer Familie. Mike Messing, der Vater, hat es erlebt, wie sich seine Tochter an den IS angeschlossen hat, er sie verloren hat und eben richtig um sie gekämpft hat. Lassen Sie uns, lieber Mike Messing, an diesem Sonntagmorgen nochmal zurückbeamen auf den 12.03.2015. Da haben zwei Beamte des LKA Sachsen-Anhalt Leonora Zimmer durchsucht. Wonach haben denn die Beamten eigentlich gesucht?
Das Ganze nannte sich freiwillige Herausgabe, weil einen Durchsuchungsbeschluss hatten sie nicht. Und wir haben auch darauf verzichtet und haben gesagt, wir helfen euch in jeder Form und wir unterstützen euch in jeder Form als LKA. Die haben einfach nach Hinweisen gesucht, offiziell nach dem genauen Verbleib von Leo. Und so ganz nebenbei wurde halt nach Beweismaterial gesucht. Und in einem späteren Gespräch sagte mir nur ein LKA-Mitarbeiter, also es ist nicht die Aufgabe des LKA, Leonora zurückzuholen, sondern es ist die Aufgabe des LKA, eine eventuelle spätere Anklage vorzubereiten. Mhm. Und das war der Hintergrund dieser, wir können es ruhig Hausdurchsuchung nennen, aber es war offiziell eine freiwillige Herausgabe.
Würden Sie denn dann heute aus heutiger Sicht sagen, es war nicht richtig, die LKA-Beamten in das Kinderzimmer zu lassen?
Nein, ich würde das genauso wieder machen, weil entweder kommen sie dann sowieso mit einem Durchsuchungsbefehl, ja, und andererseits hilft es aufzuarbeiten, zu verstehen, weil wir waren ja da zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht in der Lage, das richtig wirklich zu begreifen, was da jetzt passiert ist. Und es ist eigentlich, ja.
Immer noch nicht zu begreifen, oder?
Immer noch nicht zu begreifen. Und ich sag mal wirklich, was hieb- und stichfestes haben sie eigentlich auch nicht gefunden. Aber uns hat das in dem Moment sehr geholfen, weil wir dann das Gefühl hatten, wir tun was.
Mhm. Ja. Und 2015, man muss es ja sagen, es sind ja erst ein paar Tage vorbei, an denen Leonora weg ist. Sie hat einen Flug nach Istanbul gebucht. Keiner wusste, wo sie ist. Also ein riesiger, ich nenne das jetzt mal so ein richtig fetter Nebel, der über der ganzen Situation liegt. Alle versuchen darin herumzustochern. Es gab dann eine Vermisstenanzeige der Polizei, die lautete Vorgangsnummer SGH RK KRIM D 1928/2015 samt einer kurzen Personenbeschreibung von Leonora. Scheinbares Alter, circa 16, Größe 1,68, schlank, lange brünette Haare, braune Augen, Anorak blau-grau mit Fellkragen und Kapuze, Sportschuhe von Nike. Die vermisste Person führt einen lilafarbenen Hartschalenkoffer mit Rollen bei sich.
Genau.
Was macht man, wenn man dann eigentlich nichts machen kann? Sie waren bei der Polizei, das LKA haben Sie ins Haus gelassen, die Tochter ist nicht zurückgekommen.
Man steht ja komplett unter Schock, man ist hilflos, man ist ganz, ganz, ganz allein, agiert auch nicht, sondern man lebt irgendwie, essen, trinken, versuchen zu schlafen.
Ging das eigentlich?
Schwer. Es war wirklich, wirklich schwer und ich habe halt das große Glück, ich muss jetzt wieder für sie werben, dass ich eine sehr starke Frau an meiner Seite habe, die mich da wirklich unterstützt hat und mich gerade in der Anfangszeit wieder aufgebaut hat. Wir haben ja zu Hause auch noch einen kleinen Bauernhof mit Pferden und mit Schafen und Hühnern und Tauben und Hunden und Katzen, die natürlich nun auch ihr Recht haben auf Nahrung und auf meine Betreuung und das hat mir schon manches Mal sehr geholfen.
Also die Natur und der ganz normale Alltag, die Abläufe des Fütterns, des Aufstehens.
Genau.
Obwohl der Wahnsinn im Kopf tobt, steht man auf und macht sich einen Kaffee und füttert die Tauben.
Genau, weil es muss einfach sein, weil die haben einfach Hunger.
Sagt Mike Messing und der kämpft seit 4 Jahren um seine Tochter Leonora. Ich rede gleich weiter mit ihm. Bärbel Schäfer, hr3 Sonntagstalk. Leonora ist jetzt also Ehefrau. Sie sendet das Foto einer goldenen Kette mit Herzchenanhängern. Dies sei ihr Brautgeschenk, schreibt sie, ihre Mitgift sozusagen. Außerdem habe sie zur Hochzeit arabische Kleider und $750 in bar erhalten. Auf einer Aufnahme, es ist eine Art Hochzeitsfoto, ist Leonora zu sehen. Sie trägt ein grünes arabisches Kleid mit Blümchenmustern aufgestickten Glitzerstein. Sie lächelt scheu in die Kamera. An ihrer rechten Hand hält sie eine Person in blauer Kleidung. Das Bild ist abgeschnitten. Man kann nicht erkennen, wer da neben ihr steht. Vielleicht der Ehemann, diesmal ohne schwarze Kampfmontur und Sturmmaske, oder es ist eine Freundin. Wer hat die Hand ihrer Tochter gehalten, Mike Messing?
Das ist die Erstfrau gewesen, die Shirin, die leider umgekommen ist in den Kämpfen. Also die es nicht geschafft hat, rauszukommen. Es gab dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Foto im Original nochmal, also sehr, sehr spät. Und da wissen wir, wer diese Person war. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich es natürlich nicht.
Also Shirin ist die Erstfrau.
Genau.
Wer war dann Leonora?
Die Drittfrau.
Die Drittfrau von wem? Wer ist der Mann, den ihre 15-jährige Tochter in Syrien geheiratet hat?
Martin Nemke, ein Deutscher.
der sich auch dem IS angeschlossen hat?
Genau, der sich dem IS angeschlossen hat und im November 14 ausgereist ist mit der Erstfrau und da noch ein recht junges Kind noch mit dabei hatte. Und
wie haben die beiden sich kennengelernt?
Das geht eigentlich fast ausschließlich übers Internet oder über WhatsApp, aber das Hauptmedium ist natürlich das Internet, wo zum Teil gezielt Mädchen zusammengeführt werden. Und diese ganze Rekrutierung von Nachschub an jungen Mädels ist ja zum damaligen Zeitpunkt und sicherlich auch heute noch sehr gut durchorganisiert, sodass zum Beispiel für die Ausreise von Leo auch eine 18-jährige Begleitperson parat war, also auch ein Mädchen, sodass es beim Ausreisen keine Probleme gab, weil es war eine volljährige Person bei ihr, die die minderjährige Leonora mit 15 begleitet hat. Mhm. So, da gab es halt am Flughafen keine Probleme.
Aber wir reden von einer 15-Jährigen, die aus dem Harz kommt, aus einem kleinen Dorf und die plötzlich in Syrien die Drittfrau wird und zwei Kinder bekommt.
Ja, und das sollen Sie als Vater begreifen.
Wie geht das?
Erklären Sie das Unerklärliche, Frau Schäfer. Das ist, ich habe bis heute, oder wir alle zusammen bis heute nicht, können es uns nicht erklären, wie es eigentlich dazu kam, wie sie ihren eigentlich gesunden Menschenverstand so ausknipsen konnte und sich auf das eingelassen hat, was sie dann am Ende alles erleben, durchleben und Gott sei Dank überleben
Wer war denn ihre Brücke? Also Sie haben ja gesagt, es gab von Leonoras Seite aus Kontakte zu Freundinnen, die einen kurdischen Familienhintergrund haben. Eine Freundin taucht eben in ihrem Buch Leonora, wie ich meine Tochter an den IS verlor und um sie kämpfte. Eine Freundin taucht immer wieder auf, Emine.
Genau.
Konnte die Ihnen nicht Brücken bauen und sagen, was ist eigentlich mit Leo passiert?
Im Vorfeld meinen Sie jetzt? Mhm. Emine ist von Leo genauso getäuscht worden wie wir. Emine ist Kurdin. Also eigentlich eine Feindin des IS, also das war auch Leo sehr schnell klar. Und vielleicht hatte Emine so eine dumpfe Ahnung, dass vielleicht irgendwie irgendwann was kommen könnte, aber auch sie ist wirklich getäuscht worden und auch sie war chancenlos, was Leonoras eigentliche Pläne anging.
Ich versuche einfach auch in diesem Nebel, weil Sie gerade sagen, wie soll man das Unerklärliche erklären, nochmal nach Strohhalm zu greifen. Ja. Wer für Sie Brücken bauen konnte, um zu erklären, was eigentlich passiert ist, dass Leo plötzlich in Syrien verheiratet ist und zwei Kinder bekommt.
Wir sind relativ schnell mit der Beratungsstelle Hayat in Kontakt gekommen, die sich ja um jetzt hätte ich beinahe gesagt Hinterbliebene, also um die Verlassenen, um die Verlassenen kümmert und auch zum Teil mit Rückkehrern arbeitet. Und schon mit dem ersten Treffen in Berlin, da werden ja dann Elterntreffen organisiert, wo man andere Betroffene trifft und das war schon mal sehr gut, weil man hat dann erstmal gemerkt, man ist nicht allein mit dem Problem. Man ist jetzt nicht der, wie soll ich das jetzt sagen, der Rucksack-Sepp, der nichts merkt, sondern es gibt noch viele andere, denen das Gleiche widerfahren ist. Man kommt ins Gespräch, man lernt sich kennen, man erfährt die Geschichten anderer Eltern und das hilft dir wirklich, weil du bist in einem kleinen, geschlossenen Kreis.
Gibt es Parallelen in diesen Geschichten? Auch die Geheimnisse, das Schweigen, nicht erzählen?
Bei den jungen Mädchen ist es in etwa, ich sag mal, ähnlich. Ja, es gibt jetzt welche mit Migrationshintergrund oder auch nicht und strenggläubige Eltern oder Atheisten. Aber dieses Grundschema, dieses aufgenommen werden in Chatgruppen, gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen, die sind ja alle Schwestern. Eine unterstützt die andere und eine bringt der anderen das Lügen bei und die nächste erfindet eine Story, um sich irgendwo heimlich zu treffen und da gibt es schon deutliche Parallelen, das kann man wirklich so sagen.
Wir müssen vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, lieber Mike Messing. Wenn man auf der einen Seite Hayat hat, ein Kreis mit anderen betroffenen Angehörigen und Familien, will man das ja vielleicht in seinem Umfeld, in seinem Dorf nicht gleich an die große Glocke hängen, was passiert ist. Und trotzdem hat dann ja die Presse auch davon Wind bekommen, wie es ihnen damit gegangen ist. Darüber reden wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Mike Messing ist zu Gast und er hat um seine Tochter gekämpft, die sich dem IS angeschlossen hat. Gleich mehr mit Ihnen, lieber Mike. Ein deutsches Mädchen, die sich dem IS anschließt. Ein junges Mädchen, eine Schülerin in der 9. Klasse. Das ist die Geschichte von Leonora, 15 Jahre alt, aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Und Ihr Vater, Mike Messing, ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Herr Messing, Ihre Geschichte, wir erzählen sie eben schon seit 10 Uhr heute Morgen hier im hr3 Sonntagstalk, ist dramatisch. Und dann bekommt die Boulevardpresse auch noch Wind davon. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Es hat die Situation noch verschlimmert. Also man denkt ja immer, schlimmer kann es nicht kommen. Aber das ist meistens im Leben so, dass es dann erst recht schlimm kommt. Wir waren ja dann 3 Tage belagert, wo sich eigentlich die verschiedenen Presse- und Medienvertreter die Klinke in der Hand gegeben haben. Wir haben mit niemandem gesprochen und unsere 3 Hunde haben ganze Arbeit geleistet, weil die haben wirklich so ein Spektakel gemacht, dass niemand jetzt so live vor unserem Tor irgendwas drehen konnte.
Nennen Sie ruhig die 3 Namen der 3 Helden.
Genau, das ist einmal die Luzi, die Cora und der Puck.
Ja. 2 Girls, 1 Junge, ja.
Ja, genau. Die da ganze Arbeit geleistet haben. Trotzdem konnte man natürlich nicht vor die Tür. Und das Gute ist, dass die meisten spätestens so 19 Uhr wieder in der Redaktion sein müssen, sodass wir so ab 20 Uhr etwa war dann Ruhe. Und dann konnte man tatsächlich mal vor die Tür gehen und seine alltäglichen Verrichtungen machen. Und vor allen Dingen, was mir ja auch sehr wichtig war, bin ich dann auch mal auf unsere Nachbarn zugegangen, habe ich entschuldigen müssen für die Umstände, die wir ihm bereiten, weil jeder, der irgendwo auf der Straße rumlief, ist ja sofort angesprungen worden und um ein Statement gebeten worden. Und vielleicht haben sie ja noch ein Foto von Leo und sagen Sie mal, wie ist denn der Vater so? Und
jeder wollte alles wissen und alle hatten die Nasen drin. Vielleicht kann man die Geschichte nicht ganz verstehen, aber man kann sich auf eine Reise begeben, wie Sie zu Hause zurückgelassen wurden, die Familie, die Freunde und das persönliche Umfeld. Gab es denn ein Wiedersehen? Weil Sie haben sich dann ja irgendwann mal auf die Reise gemacht.
Ja, das war im Jahr 2015. Sie hat ja relativ schnell nach ihrer, wie sie es nannte, Ausreise gemerkt, dass das nicht das ist, was man ihr erzählt hat oder was sie sich vorgestellt hat.
Was hat sie sich denn vorgestellt?
Friede, Freude, Eierkuchen.
Aber ich meine, ja. Sie hat ja vorher auch mal die Nachrichten gesehen. Ja. Sie wusste, es gibt dort Terror, es gibt Hass,
richtig,
es gibt Folter, es gibt Köpfungen, dass das kein Ponyhof ist und Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss doch auch einem 15-jährigen Mädchen klar gewesen sein.
Ja, na, wissen Sie, das Wesen von Radikalisierung ist doch das Ausblenden anderer Meinungen. Also man kann ruhig sagen, Gehirnwäsche, und das wird dann alles als Propaganda bezeichnet. Und
kennen wir auch aus anderen Zeiten.
Absolut, absolut. Inwieweit sie das nicht wahrnehmen wollte, das kann ich jetzt so auch nicht beurteilen, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das schon unterbewusst wahrgenommen hat, aber einfach diese Wahrheit nicht zugelassen hat, weil das hätte nicht in ihr Bild gepasst.
Ja. Aber der Papa, der Mike Messing, der hat irgendwann gesagt, ich sitze jetzt nicht mehr hier zu Hause auf der Couch, ich packe auch meinen Koffer.
Genau, und sie hatte mich ausdrücklich um Hilfe gebeten, und dass sie das aus einer Kraft nicht kann, oder wie hätte sie das organisieren sollen ohne die entsprechende Kenntnis der Sprache, das ist ja nur das Mindeste.
Also aus Deutschland nach Syrien geht, aber von Syrien zurück geht eben nicht mehr ohne Papa.
Genau, geht nicht mehr. Und so hat sich eben Papa auf die Reise gemacht, zusammen mit Volkmar Kabisch und Georg Heil.
Die beiden Autoren, Journalisten, mit denen Sie auch das Buch zusammengeschrieben haben?
Die haben mir lediglich den Kontaktmann bekannt gemacht. Und ich bin ja auch auf eigene Kosten dorthin gereist und habe also nicht die GEZ-Gebühren verbraten, sondern ich habe das alles auch wirklich selber bezahlt und auch selber mit Leonoras Mama dann die endgültigen Entscheidungen getroffen.
Waren Sie vorher schon mal in Syrien?
Nein. Nein, ich war mal in Moskau als junger Mensch und dann war ich in Kanada als Soldat, aber das war es auch schon. Mhm.
Und plötzlich stehen Sie in Syrien.
Genau, und dann sitzen Sie mit Vertretern von Jabhat al-Nusra, also mehr oder weniger ein Teil von Al-Qaida zusammen, waren 24 Stunden vorher noch in Breitenbach im Harz, wo alles ruhig ist und schick und schön. Und dann sind sie dann an der syrischen Grenze und
Das heißt, sie müssen vertrauen, ohne dass sie die Sprache kennen. Sie müssen Dolmetschern zuhören, ohne zu wissen, was er ihnen genau übersetzt.
Richtig. Wir haben gemeinsam versucht, soweit es möglich war, seine Angaben zu überprüfen. Wir haben halt gesagt, pass mal auf, du kannst dir viel erzählen, was hast du denn schon gemacht? Ja, zu dem Schleuserchef. Und er hat uns ein paar Beispiele genannt und hat immer wieder betont, Deutschland kennt mich. Ihr könnt in Deutschland nach meinem Namen fragen und die werden euch sagen, dass sie mich kennen.
Also genauso wie es Männer gibt, die Frauen aus Deutschland und junge Männer rekrutieren und nach Syrien ziehen, gibt es eben auch wieder Schleuser, die sie herausführen. Verstehe ich das richtig?
Das ist ein eigener Geschäftsbereich, kann man das schon fast sagen.
Mussten Sie was dafür bezahlen?
Es war ausgemacht. wenn ich den Startschuss gebe, dann holen sie sie raus und Übergabe des Geldes ist bei Übergabe von Leo.
Lebend.
Das Wort lebend, natürlich lebend. Und sollte aus irgendeinem Grund was schiefgehen, gibt es halt auch kein Geld.
Und das ist natürlich auch ein Risiko für Leonora gewesen.
Na, natürlich. Und es ging ja auch nicht nur um Leonora, sondern es ging ja auch um die Jungs, die dort nach Hacker fahren, also die Schleuser, also die eigentlichen, die das dann machen. Es waren ja meistens 2 oder 3 junge Männer, die dann jeweils nach Hacker gefahren sind, um sie rauszuholen. Und deren Leben stand natürlich auch mit auf dem Spiel, das darf man nicht vergessen. Und das war für uns nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen und Männer in den vielleicht sicheren Tod zu schicken. Deswegen haben wir da schon sehr intensiv mit uns gerungen und hier miteinander gesprochen. Und dann letztendlich haben wir aber doch die Entscheidung getroffen, los.
Eltern lieben ihre Kinder, das sagt man ja immer so. Ja. Haben Sie eigentlich durch diese extreme Situation noch eine ganz andere Liebe zu Ihrer Tochter gespürt?
Ja, also wir halten zu ihr, wir haben sie nie aufgegeben. Wir lieben sie nach wie vor. Wir werden uns diese Liebe auch erhalten. Diese Liebe ist nie erloschen und dieser Glaube an ein gutes Ende und dieser Glaube an unser Kind.
Der hat dann auch zum Startschuss geführt, um den Kollegen in Syrien zu sagen, let's go, Jungs.
Genau.
Und nach diesem Go sind dann Schleuser nach Syrien eingereist und haben versucht, Leonora vom IS zurückzuholen. Mike Messing ist mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Und was bei dem Fluchtversuch von Leonora dann schief ging, darüber reden wir gleich. Wenn ein Bäcker aus dem Harz an die Grenze zu Syrien reist, dann ist das an sich schon ungewöhnlich und eine abenteuerliche Reise. Mein heutiger Gast war aber auch in besonderer Mission unterwegs. Er wollte seine Tochter von der Terrorgruppe IS befreien. Als 15-jähriges Mädchen war Leonora nämlich heimlich ausgereist und hat einen deutschen Islamisten beim IS geheiratet. Sie ist seine Drittfrau geworden. Eben war sie noch in der 9. Klasse in ihrem Dorf im Harz. 4 Jahre später war sie die zweifache junge Mutter und wollte nur noch weg aus diesem Kriegsgebiet. Ihr Vater, Mike Messing, wollte ihr helfen, aber dieser erste Fluchtversuch mit Schleusern, der hat leider nicht geklappt. Woran lag das eigentlich, Herr Messing?
Man könnte jetzt sagen, an der Ungunst der Verhältnisse. Wir haben das ja über fast 4 Wochen hinweg versucht, immer und immer wieder Treffpunkte ausgemacht. Das scheiterte immer wieder. Entweder waren zu viele Checkpoints vom IS. Von dem Treffpunkt stand ja unglücklicherweise gerade ein Polizeiauto des IS. Oder die Schleuser sind nicht nach Hacker reingekommen. Also das war sehr, sehr nervenaufreibend, weil es ging ja immer über 3 Personen zwischen jemandem, der von dem Arabischen ins Englische übersetzt, meine Frau vom Englischen ins Deutsche. Und da musst du auch relativ schnell entscheiden. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen, eine Stunde lang überlegen, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Ja oder nein? Und zwar jetzt.
Sind Sie ein grundsätzlich entscheidungsfreudiger Mensch?
Grundsätzlich ja, weil im Geschäftsalltag geht es ganz oft darum, nicht über Probleme zu grübeln, sondern die zu lösen und das möglichst schnell.
Und hier ging es um das Leben Ihrer Tochter,
richtig.
Es ging um die Enkelkinder. Ein Fluchtversuch ist dann an den Aspekten gescheitert, die Sie gerade genannt haben, aber Leonora wurde ja sogar für tot erklärt.
Nachdem wir das erste Mal aktiv versucht haben, an der Situation was zu ändern. Heute wissen wir, das hatte 2 Gründe. Zum einen wollte Leonoras Ehemann, der Martin Lemke, Ruhe haben vor den Amerikanern, weil es begann gerade dieser Drohnenkrieg, dass also gezielt IS-Männer mittels Drohne beseitigt worden sind. Und das zweite war, um uns loszuwerden, weil er hat ja dann erstmals gemerkt, dass wir keine Ruhe geben, uns nicht damit abfinden, dass sie nun seine Drittfrau ist und akzeptieren, dass er jetzt hier der Chef ist, sondern dass wir wirklich aktiv versuchen, ihm die Frau wieder abzunehmen, sodass für ihn die einfachste Lösung war, A, ich bin jetzt tot und dann sucht mich kein Ami mehr und B, ich bin die Familie Messing auch los, dann geben die Ruhe und dann kann ich mich ja in aller Ruhe entfalten und mein Leben leben.
Aber der Plan ist ja zum Glück nicht aufgegangen,
richtig.
Das muss man ja sagen, denn wir wissen heute, wenn man das Buch auch liest, dass Leonora lebt. Und es gab schon ein Wiedersehen?
Nein, leider bis jetzt noch nicht. Also es gab die Überlegung, zu Leo zu fliegen. Diese Besuchsmöglichkeit ist nicht einfach, aber es gibt sie. Das Problem ist nur, dass die Frage dann im Raum steht, kann ich dann sie und die Kinder dort zurücklassen und einfach wieder nach Hause fliegen? Und diese Frage muss ich ganz einfach mit Nein beantworten. Es könnte ich nicht. dass ich nochmal einfach darauf verzichtet. Und wir hoffen, dass es bald möglichst ein Wiedersehen in Deutschland gibt.
Sie müssen mir nochmal erklären, wie spricht man jetzt mit einer jungen Frau, ja, sie ist jetzt 19,
ja,
die ja über so viele Jahre diese Gehirnwäsche jetzt auch erlebt hat. Kann man Alltag erzählen?
Ja, das haben wir ja die ganzen, ja, fast 4 Jahre gemacht. Das war auch wichtig, sie weiterhin als Teil der Familie zu betrachten. Man hat also sehr viel Alltägliches geschrieben. Am Ende haben wir sogar Kochrezepte ausgetauscht und solche Geschichten, um einfach...
Wie geht denn das Kontakthalten immer?
Meistens über WhatsApp ging das. Es gab natürlich auch lange Pausen, wo keine Kommunikation möglich war. Und jetzt im Moment ist der Kontakt eher sporadisch. Ich sag mal, einmal die Woche, aber mit sehr, sehr schlechter Verbindung. Also es geht wirklich nur Schriftnachrichten, also WhatsApp-Nachrichten. Keine Sprachnachrichten, keine Bilder, das kann sie alles nicht öffnen, weil das Netz einfach nicht ausreicht. Wie spricht man mit so jemandem? Ja, also nach wie vor vorwurfsfrei, etwas kritischer schon als vorher, aber eben nicht jetzt gezielt, ja, warum, weshalb und hättest du nicht und das bringt ja jetzt im Moment auch nichts.
Aber liegt das noch, schlummert das noch irgendwo in einer Schublade? Weil mir liegt eben auch auf der Zunge, ja, sie ist natürlich das Opfer gewesen eben dieser Radikalisierung. Sie hat sich dem angeschlossen, ist dorthin gereist, aber sie ist ja auch eine Täterin, die daran geglaubt hat. Und wir wissen ja auch nicht, welche Taten sie dann tatsächlich im IS-Staat auch durchgeführt hat.
Also sie ist natürlich in unseren Augen klar Opfer und Täter in einer Person. Was sie wirklich gemacht hat, das wissen wir nicht. Da müssen wir einfach abwarten, was die weiteren Ermittlungen ergeben. Man hofft natürlich als Vater und als Mutter, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber wir rechnen natürlich auch damit, dass in irgendeiner Art und Weise etwas gegen sie vorliegt, ihr etwas nachgewiesen werden kann. Damit müssen wir einfach rechnen. Können aber, wie gesagt, nur erstmal abwarten, was ergeben die weiteren Ermittlungen. Und es war ja nie einfach, unsere Situation in den letzten Jahren, und es ist auch heute nicht. Natürlich steht die Frage im Raum, was machen wir mit diesen Menschen?
Wie kommt man zurück in eine zivile, eine demokratische Normalität? Wie funktioniert das wieder, wenn man aus diesem Terror und aus diesem Hass dann tatsächlich zurückkommt? Reden wir gleich nochmal weiter drüber. Mike Messing, Sie bleiben unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Leonora heißt das Buch, das Mike Messing, Volkmar Kabisch und Georg Heil gemeinsam geschrieben haben, wie ich meine Tochter an den IS verlor und um sie kämpfte. Wir reden heute mit Mike Messing, dem Vater von Leonora. Und lieber Herr Messing, wir haben es eben schon gesagt, sie hat es aus Raqqa herausgeschafft. Sie ist in einem Flüchtlingslager. Ist sie dort in Isolationshaft oder kann sie mit ihren beiden Kindern zusammen sein? Hat sie Kontakt mit anderen?
Also sie ist in einem gesonderten Teil in diesem Lager, wo halt alle Europäer oder aus Sicht der Kurden alle Ausländer untergebracht sind. Sie kann sich im Rahmen dieses kleinen Lagers bewegen. Es gibt hin und wieder die Möglichkeit, in das zentrale große Lager zu kommen. Man kann ja da auch einkaufen. Es ist ja quasi wie eine kleine Stadt, muss man sich das vorstellen. Es sind dort meines Wissens insgesamt 60 Frauen und Kinder aus Deutschland in diesem Teil. Mhm. Aber nageln Sie mich jetzt nicht so ganz genau auf die Zahl fest. Das schwankt auch immer mal. Und natürlich haben die Kontakt, weil sie sprechen alle eine Sprache. Und zum Teil kennen sie sich aus Raqqa oder aus Barus. Oder sie haben zum Teil auch schon hier in Deutschland vor ihrer sogenannten Ausreise miteinander kommuniziert. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, sie fühlen sich nicht so allein. Nachteil ist, dass diese ganzen kleinen Mädchen, nenne ich sie jetzt mal, die vor der Ausreise schon miteinander kommuniziert haben und sich da irgendwas zurechtgesponnen haben, jetzt wieder auf einen Haufen sitzen.
Da macht man sich natürlich Angst, dass diese Hirnwäsche dann nochmal wieder losgeht. Aber die Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen Leo und Martin laufen ja noch. Ja, er hat sich des Falls angenommen. Ne?
Richtig, genau.
Gibt es Zweifel als Vater, wenn man heute in Kontakt ist, auch an den Aussagen von Leonora zu zweifeln, dass immer so ein kleines Fragezeichen im Hinterkopf bleibt?
Ja, natürlich. Man darf nicht vergessen, sie hat es ja geschafft, uns wirklich perfekt zu täuschen. Mhm. Und die Gefahr, dass sie das nach wie vor sehr gut kann, ist natürlich gegeben. Und wir dürfen nicht vergessen, sie war 4 Jahre an der Seite eines Geheimdienstmannes. Wir wissen nicht, was er ihr beigebracht hat oder zu was er sie gebracht hat oder was hat sie freiwillig gemacht oder was hat sie sich freiwillig angeeignet. Liebe ja, Vorsicht ist aber trotzdem da.
Jetzt haben wir über die Radikalisierung vorhin ein bisschen gesprochen, dass es übers Netz stattgefunden hat, dass man als Eltern eigentlich zu diesem virtuellen Leben der Tochter wenig Zugang hatte.
Richtig.
Und das muss man auch noch mal sagen, um die Familie zu verstehen. Sie waren ja sehr offen, was Religionen, andere Kulturen angeht. Ja. Sie haben ja ihre Tochter auch ermuntert. Wenn du dich interessierst für den Islam, dann kauf dir doch mal einen deutschsprachigen Koran. Gab es eine Moschee um die Ecke, die sie vielleicht auch besucht hat?
Nein, also wir haben die nächstgelegene Moschee, das musste ich dann aber auch erstmal googeln, die ist 60 Kilometer weg. Und da war sie nach dem, was wir wissen, auch nie gewesen. Sie war mindestens einmal in Frankfurt am Main in einer, Moschee, die in einem sehr zweifelhaften Ruf ist und in deren Umgebung auch sehr viel voll verschleierte Frauen zu sehen sind. Von dieser Reise wussten wir natürlich nichts. Das ist alles erst im Nachhinein herausgekommen. Also wir haben sie dann bei ihrer Freundin vor der Tür abgesetzt und dort war sie zum vereinbarten Treffpunkt auch wieder da, als zum Abholen.
Was denken Sie heute, Herr Messing, über den Islam?
Also ich habe ja in den letzten Jahren einige Muslime kennengelernt, zum Teil sehr strenggläubige, ohne dabei jetzt radikal zu sein, dann sehr liberale.
So wie bei Christen und Juden auch, es gibt ja immer alle Schattierungen.
Richtig, das ist ja, glaube ich, in jeder Religion so und der Islam selber hat mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Der ist benutzt worden, wie das vielen Religionen schon passiert ist, dass man einen Glauben zu etwas benutzt hat, um anderen Leuten zu schaden oder Kriege anzufangen. Denkt man nur mal an die Kreuzzüge. Dem Islam mache ich definitiv überhaupt keine Vorwürfe. Meine Vorwürfe gelten einfach denen, die dieses Kalifat benutzt haben, um sich einfach nur ein schönes Leben zu machen. Und diesen Macho-Staat, was anderes ist es für mich nicht, es ist ein Staat von Männern für Männer, wo auch nur Männer wirklich gewinnen konnten. Der IS hat mit dem eigentlichen Islam überhaupt gar nichts zu tun.
Wenn man sich nochmal das Account ihrer Tochter anschaut, da hat sie ja einen selbstgewählten Namen sich ausgesucht. Merem, das ist praktisch die arabische Ableitung von Maria, so schreiben sie im Koran, ist Merem. Oder Mariam, genau in der Bibel, die Mutter Jesu. Was stellt sie denn, Leonora, in dieses Account rein? Füttert sie das noch?
Meines Wissens nach nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob es nicht vielleicht schon etwas anderes gibt. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Man muss halt immer schauen, ist das denn auch wirklich die Person, die das vorgibt zu sein? Und das haben wir jetzt halt lernen müssen, dass man immer wieder nicht Sprachnachrichten ausgetauscht haben, sondern Textnachrichten, dass man immer ganz genau aufpassen musste, so auf ganz bestimmte Feinheiten. Ist das jetzt wirklich unser Kind oder ist das vielleicht jemand anders? Denn das hatten wir mehr als einmal erlebt, dass uns jemand anders unter dem Pseudonym Leo geschrieben hat.
Und wie merken Sie das dann? Was ist zum Beispiel so eine Feinheit?
Also Sie müssen zwischendurch immer mal ganz naive Fragen stellen. Weißt du noch, dann und dann waren wir doch da und da und haben
am denen Badesee oder
sowas. Und weißt du noch, wie lecker das Eis war? Und du bist ja hundertprozentig sicher, sie weiß noch, dass dieses Eis eigentlich nicht genießbar war. Und wenn dann die Gegenseite schreibt, oh ja, das war so toll, dann weißt du doch.
Verstehe. Naja, lachen können Sie ja zum Glück noch, lieber Mike Messing. Sie sind heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und Ihre Tochter Leonora ist vor 4 Jahren nach Syrien ausgereist, um sich der Terrorgruppe IS anzuschließen. Inzwischen ist sie vom IS geflohen und lebt mit ihren 2 Kleinkindern in einem Flüchtlingslager in Syrien. Und wie Sie sich, lieber Mike, jetzt machen wir ein bisschen leiser, die Zukunft Ihrer Familie vorstellen, darüber sprechen wir gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sie ist Klassensprecherin der 9D. Sie liest einmal in der Woche den Menschen im Altenheim vor und sie schaut sich Beauty-Tipps auf YouTube an. Und auf einmal ist sie weg. Mit 15 Jahren auf dem Weg zur Terrororganisation IS nach Syrien. Heimlich und direkt aus ihrem Mädchenzimmer. Die Geschichte von Leonora Messing beschäftigt uns heute Morgen hier im hr3 Sonntagstalk. Sie wühlt Eltern auf, die vielleicht auch nicht wissen, was treiben meine Kinder dort im Netz. Und zu Gast ist Mike Messing, der Vater von Leonora. Und er hat vor kurzem ein Buch daraus herausgebracht und genau das alles aufgeschrieben. Leonora, wie ich meine Tochter an den IS verlor. Herr Messing, welche Reaktion gab es denn eigentlich von Freunden, von Mitschülern von Leonora, von denen, für die sie ja auch ein ganz normaler Teil ihres Alltags war?
Ja, also die Schulklasse hatte einen Brief an uns geschickt und ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck verliehen. Diese ganze Geschichte hat eigentlich alle mittelbar wie auch unmittelbar Beteiligten verändert. es ist ja nicht nur Leo, die ein anderer ist, sondern wir sind längst nicht mehr die, die wir noch vor 4,5 Jahren waren.
Was ist die größte Veränderung für Sie als Vater? Was würden Sie sagen?
Wir haben ja alle gemeinsam die letzten, ja, nun 4,5 Jahre gelebt. Wir haben im weitesten Teil versucht, unser normales Leben wieder zurückzuholen und zu leben. Trotzdem, ja, haben wir halt auch sehr viel Lebenszeit investiert für Leo, um für sie da zu sein und für sie zu kämpfen. Manchmal auch mit ihr, weil sie eben, ja, nicht immer auf mich hört oder auf uns. Das verändert einen Menschen dahingehend, dass man sich der Endlichkeit des Lebens deutlich bewusster wird und dass man Momente des Glücks, Momente des Friedens, Momente der Zufriedenheit deutlich anders genießt als vorher.
Und Nachrichten gucken Sie sicherlich auch anders heute und lesen.
Ja, natürlich, natürlich. Wobei ich jetzt mittlerweile wirklich nur noch qualifizierte Nachrichten mir angucke und ich sag mal so zusammengeschusterte Sachen von, ich sag's jetzt nicht, mir einfach nicht mehr antue. Ja.
Was wünschen Sie sich für Leo?
Ich wünsche mir für Leo, dass wir es gemeinsam schaffen, weil alleine wird es nicht schaffen, dass wir es alle gemeinsam schaffen, dass sie, ich sag mal, langfristig ein normales, glückliches, zufriedenes Leben leben kann, so wie sie es sich wünscht und so wie es für sie lebenswert dann auch ist. Sie ist, wie Sie schon sagten, 19. Wir können ihr eigentlich keine Vorschriften mehr machen. Wir können nur unterstützen, beraten, helfen und möglichst versuchen, vor allen Dingen für ihre Kinder da zu sein. Wir sind ja nun mal Großeltern, haben die Enkelkinder noch nie gesehen und mal auf den Knien gehabt. Und da wünscht man sich natürlich schon mal ein Weihnachtsfest, wo es alle da sind, um die mit Geschenken überhäufen zu können. Ich freue mich schon drauf, mit denen das erste Mal in so einen großen Spielzeugladen zu gehen. Die werden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen. Ja, das ist so das, was ich mir wünsche. Ich wünsche ihr wirklich, dass sie irgendwann mal die Chance hat, Leonora Messing sein zu können, ohne dass sofort, das ist ja die, verstehen Sie mich?
Dass das hängen bleibt, diese Schublade.
Genau, dass sie das irgendwann mal schafft, auf eigenen
Aber die
Füßen
Angst ist noch da, also ja, dass das Leben diese schwere Narbe dann doch weiter in sich trägt, dass die Blicke bleiben und dieser negative Makel.
Richtig, also es liegt ganz, ganz viel an ihr. Also sie muss ganz einfach die Selbstreflexion beginnen, die Aufarbeitung beginnen, aber wir sind, ich sag mal, auf gutem Weg. Wir sind auf keinen Fall allein, wir haben Unterstützung vom Pfarrer, wir haben Unterstützung von Hayat, Freunde, Bekannte, die immer wieder ihre Hilfe anbieten und sagen, wir sind für euch da im Rahmen dessen natürlich, was jeden Einzelnen zumutbar und möglich ist. Aber ich sag mal, wir sind wirklich guten Mutes und sollte sie tatsächlich uns die Chance geben, ihr zu helfen, dann werden wir das natürlich auch tun.
Das schreiben Sie auch in dem Buch, dass Sie sehr dankbar sind für die Unterstützung. Ja. Alleine kann man so einen schweren Weg wahrscheinlich nicht gehen. Aber sendet, das wäre meine letzte Frage, denn Leonora auch schon Signale jetzt aus dem Flüchtlingslager, dass sie bereit ist, sich wieder dem, was eine zivile und demokratische Gesellschaft ausmacht, dieses bunte Miteinander aller Religionen und ohne Gehirnwäsche, dem sich auch wieder zu stellen?
Absolut. Sie kennt den Preis, den sie zahlen muss, wenn sie zurückkommt nach Deutschland. Ich habe das immer wieder signalisiert, Leo, du musst davon ausgehen, es wird massive Kritik auf dich zukommen, was bisher ja noch nicht passiert ist. Und es kann durchaus sein, dass du in irgendeiner Form für was auch immer belangt wirst. Und du musst aber keine Angst haben, auch da unterstützen wir dich, auch da haben wir schon vorgesorgt. Also ein Anwalt steht bereit und sollte sie tatsächlich zumindest erstmal in U-Haft kommen, dann ist natürlich völlig klar, dass wir die Kinder nehmen. So dass sie das weiß, es wird nicht einfach und sie weiß auch, es wird ihre Zeit dauern, aber sie signalisiert uns eigentlich relativ häufig, also eigentlich sehr häufig, dass es ihr bewusst ist und dass sie sich den Dingen auch stellen will.
Wie konnte sich eine Tochter, in diesem Fall ihre Tochter Mike Messing, Leonora, so schnell, so stark radikalisieren? Was hat sie erlebt im Kriegsgebiet? Was haben Sie erlebt in Syrien? Denn Sie haben ja versucht, Ihre Tochter zu finden und aus diesem umkämpften Raqqa zurück nach Deutschland zu holen. Das alles ist nachzulesen im Buch Leonora, wie ich meine Tochter an den IS verlor und für sie kämpfte. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und bedanke mich für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen natürlich auch noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Sonntag ist immer ein schöner Tag, da kann ich ausschlafen.
Ja, genau. Stimmt. Das muss man ja einem Bäcker nochmal sagen. Der Sonntag ist ja für Sie dann auch Ruhetag oder ist die Bäckerei am Sonntag geöffnet?
Wir haben am Sonntag eine ganz, ganz kleine Besetzung, weil wir haben nur 2 Filialen an dem Tag geöffnet. Und das reicht auch, weil man muss ja den überwiegenden Teil seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einfach mal einen Ruhetag geben. Und den braucht man ja auch selber.
Und welchen Kuchen backen Sie für Leonora, wenn sie dann tatsächlich das erste Mal wieder zu Hause ist?
Den muss sie selber backen.
Was?
Den muss sie selber backen, weil dann muss sie einfach zeigen, was man als Drittfrau so alles so gelernt hat. Außer Lügen.
Mike Messing, danke. Tschüss, alles schönen noch. Sonntag noch. Ne? Okay. Ciao, danke.
Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.